Herr Katschik, zunächst mal, was sind denn die bekanntermaßen häufigsten Folgen dieser Covid-Schutzimpfung, wenn wir über Impfschäden reden?
Die häufigsten Veränderungen klinisch, die die Patienten haben, das ist tatsächlich einmal die Belastungsintoleranz. Die Patienten klagen über chronische Erschöpfungssymptome, über Schlafstörungen, über diffuse Kopfschmerzen, teilweise auch über Sehstörungen. Und was ebenfalls auch häufig bei den Patienten nachzuweisen ist, sind neurologische Beschwerden, die die Patienten haben. Ja?
So Nervenschädigungen oder Nervenprobleme.
Genau, richtig.
So ein bisschen fürs Verständnis soll uns das schon reichen. Aber die Symptome, wenn ich das jetzt so richtig als Laie auch auffasse, ähneln auch so ein bisschen denen von Long-Covid, kann man das sagen? Oder gibt es da eine Abgrenzung?
Ja, also man muss differenzieren zwischen einer Post-Covid-Erkrankung und einem Post-Covid-Syndrom. Ja? Und der Folgeerkrankung, die nach Covid-19 entstehen kann, und das ist dann halt die Erkrankung ME/CFS. Und das ist bei Post-VAC jetzt nicht anders. Also es gibt das Post-VAC-Syndrom. Ja? Also Syndrom heißt ja, dass dort mehrere Symptome die Patienten haben. Aber es gibt auch die Post-VAC-Erkrankung. Ja? Das sind dann so nur einzelne Symptome. Die sind nicht so schwer betroffen, die Patienten. Ja? Also dann kommen Patienten und beklagen halt zum Beispiel nur Nervenschmerzen, ja? Oder nur eine Belastungsintoleranz. Ne?
Ja. Ja? Wie schwer das dann als Impfschaden nachzuweisen ist, darüber wollen wir gleich sprechen. Zunächst mal die Frage, wie viele Menschen sind davon denn insofern betroffen, dass sie als schwer erkrankt gelten? Ist 50.000, wie vom Post-VAC-Netzwerk genannt, da eine realistische Größe?
Es gibt eine Erhebung jetzt vom Paul Ehrlich Institut, ne? Ja, die war jetzt von 2023. Auch wenn die Registrierung, denke ich, nicht vollständig ist, liegt die Zahl deutlich drunter. Ja? Also dort sind gemeldete Patienten, ja? Die liegen bei 1300. Ich denke, wir haben da mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer. Die kommt einmal dadurch zum Tragen, dass ja Impfschaden halt auch im Versorgungssystem nicht weitergeleitet wird. Ja, das ist die Realität. Ja. Die ist halt mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Das ist das eine. Und das zweite ist, denke ich, dass auch Patienten Symptome haben, die noch gar nicht auf diesen Ereignis zurückführen. Ja.
Ja. Wie ist denn Herr Katschik, das überhaupt zunächst rechtlich geregelt gewesen? Die Hersteller der Impfstoffe haben sich doch von der Haftung befreien lassen.
Richtig.
Ja. Das heißt also, wer haftet denn dann, wenn ich einen Impfschaden habe? Beziehungsweise welche Aussicht auf Erfolg habe ich überhaupt, wenn ich meine Erkrankung als Impfschädigung anerkannt bekommen will?
Naja, also es war ja in der Zeit so geregelt, dass aufgrund der beschleunigten Zulassung man die Hersteller halt von der Haftung befreit hat. Ja? Dafür hat sich dann halt die Bundesrepublik Deutschland, die hat dann praktisch für die Impfhersteller gebürgt. Die Haftung übernimmt dann eigentlich für die Impfschädigung die Bundesrepublik Deutschland.
Ja, und wie funktioniert das in der Praxis?
Naja, also jetzt in der Praxis ist es schwierig, Leistungen, dass man die Leistungen auch wirklich nach dem Impfschaden erhält, weil das grundlegende Problem dabei ist der Nachweis.
Das heißt also, wie ich schon fragte, meine Aussichten stehen schlecht, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich krank, seit ich geimpft bin. Das nachzuweisen, da bleibe ich dann auf mich alleine gestellt. Kann man das so sagen? Sind die Impfgeschädigten vielleicht von der Politik da vergessen oder vernachlässigt worden?
Ja, also das ist eigentlich schon besser geworden. Es wird schon mittlerweile besser aufgeklärt. Ja? Also das passiert schon. Also es wird registriert, dass es Patienten mit einer Impfschädigung gibt. Ja? Und wenn man auf offiziellen Seiten mal guckt, also auch Bildungsinstitut, da finden Sie online nicht nur die Aufklärung für Post-Covid und ME/CFS, sondern auch für Post-VAC.
Aber es ist wahrscheinlich noch Luft nach oben, würden Sie sagen. Was müsste man denn noch besser machen?
Also ich denke, man müsste erstmal den Patienten glauben. Ja? Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. In der Medizin ist es ja so, wenn Sie mit Patienten Gespräche führen und der Patient hat Symptome, ja, und man glaubt das ja erstmal als Arzt und versucht natürlich dann erstmal zu klären, wodurch die Symptome entstanden sind, ja. Und ich denke, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, es gibt Impfnebenwirkungen, ja, auch wenn jetzt nicht massiv viele Menschen davon betroffen sind weltweit, aber die gibt es, ja. Und man muss dann schauen, gibt es einen zeitlichen Zusammenhang, der logisch ist, ja. Also Wenn Sie jetzt jemanden haben, der nach einer Impfung kommt, nach 2 Jahren, ja, mal übertrieben, ne, und sagt, ich habe jetzt Symptome, ja,
dann ist
könnte das ja noch von der Impfung kommen. Ne?
Ja.
Das ist sehr schwierig.
Ja. Ja, ja.
Aber wenn Sie Patienten haben, die unmittelbar Symptome entwickelt haben, ne, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, wo 4 bis 6 Wochen Zeit versetzt. Ja, dann muss man sagen, okay, dann scheint es ja doch erstmal einen logischen zeitlichen Zusammenhang zu geben und dann sollte man halt das aufarbeiten.
Kann denn da so ein Post-Vac-Awareness-Day, wie er jetzt ausgerufen ist, da vielleicht die Situation der Betroffenen verbessern helfen?
Ja, also ich denke, wir haben Luft nach oben, um diese Erkrankung zu verstehen.
Mhm.
Ja? Und es wird ja immer noch differenziert zwischen Post-Covid und Post-Vac. Und wir, seitdem, also wir machen das jetzt schon seit 2,5 Jahren und wir haben relativ früh erkannt, dass die Veränderungen bei Post-Vac-Patienten und Post-Covid-Patienten eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich sind.
Mhm.
Ja? Und ich denke auch, das ist wichtig, dass man das versteht, dass die Veränderungen im System bei Post-Covid-Patienten und bei Patienten mit Nebenwirkungen nach einer Impfung sich eigentlich großteils gleichen.
Ja, das heißt, dann müssten dann auch die Leute, die halt eben Post-Vac, die also Impfschädigungen haben oder glauben zu haben, müssten gleichgestellt werden mit denen, die Long-Covid erkrankt sind.
Ja, und man sollte dann die Post-Vac-Patienten eigentlich genauso behandeln wie die Post-Covid-Patienten. Ja? Das machen wir hier nicht anders. Also wir setzen die Behandlung gleich und die Patienten profitieren auch davon.